Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Dies ist der zweite Teil unseres Q&As. Ihr habt gefragt und wir antworten. Wir machen einen ganz wilden Ritt durch Gesellschaft und Kultur in China und verraten auch, warum wir eine Podcast-Pause einlegen. All das und noch viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Nehmen wenn, woman huida.
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßsauer der China Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, hier ist Steffen.
So Steffen, erklär doch nochmal, was du eben gesagt hast.
Aufmerksame Zuhörende haben es vielleicht schon gehört. Ich habe gesagt, ihr fragt, wir antworten. Das ist der zweite Teil unserer China Q&A-Folge, weil ihr uns so viele Fragen geschickt habt, haben wir das einfach in zwei Folgen gepackt. Und wir fangen direkt an mit Marcel. Der hat uns gefragt, welche Gerichte haben euch in China und Deutschland besonders begeistert? Mein Lieblingsessen in China ist Mapo-Tofu, aber die vegetarische Variante, weil es wirklich leckerer Tofu ist mit so einer scharfen Soße dazu. Das bestelle ich mir eigentlich fast immer, genauso wie in Öl gebratene Auberginen. Auch super lecker.
Wollte ich eben gerade sagen, es gibt zwei Gerichte, die du immer bestellst. Einmal Mapo-Tofu, einmal Hongshao-Qieze. Schön, dass du nach all den Jahren immer noch so treu dabei bleibst.
Ja, ich habe das gefunden einfach für mich. Was ist denn dein lieblingsdeutsches Gericht?
Das erste deutsche Gericht, was mich begeistert hat, habe ich in der Kantine einer chinesischen Firma kennengelernt, als ich bei...
Soll ich mal raten? Mhm. Currywurst mit Pommes?
Nee,
okay.
Obwohl, also das Gericht begeistert mich auch, nämlich Currywurst ohne Curry.
Du bist der Einzige, der Currywurst ohne Currysoße isst, ja.
Ja, so, aber langsam habe ich auch gelernt, das heißt einfach Bockwurst.
Ja.
Ja.
Ja, erzähl mal, was ist dein lieblingsdeutsches Gericht?
Das war mal, das ist nicht mein lieblingsdeutsches Gericht, aber das hat mich mal begeistert, als ich in der Kantine von Huawei das erstmal gegessen habe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das war so Paprika gefüllt mit Fleischfüllung.
Ja, aber das kenne ich auch. Das gab es früher auch bei uns. Das ist dann so Hackfleisch in der Paprika rein und dann gebraten oder im Ofen, glaube ich, geschmort.
Und mein echtes Lieblingsgericht ist eigentlich diese Mischgericht aus Clubszene in Hamburg, was wie Kotz schmeckt. Wie heißt das?
Lapskaus.
Genau, Lapskaus.
Das sieht auch aus wie Kotz. Ja, das habe ich noch nie gegessen. Da habe ich echt Ekel davor, muss ich sagen, vor Lapskaus. Das ist ja so ein Gemisch aus, was ist denn das? Kartoffeln, rote Beete und Fisch.
Habe ich ein paar Mal gegessen, war ganz okay. Was ich persönlich gerne esse, ist ja eigentlich auch nichts Besonderes, ist Eierspitzle und Schupfnudeln. Ja.
Hauptsache ja. Nudeln.
Ja. Richtig, ja. So bin ich sehr einfach und predictable. Was ist dein lieblingsdeutsches Gericht?
Mein lieblingsdeutsches Gericht ist Bratkartoffeln mit Spiegelei und ganz wichtig, und wir hatten einen längeren Streit darüber vor Jahren, eine Gewürzgurke, die halbiert ist und unten angeschnitten wie ein Oktopus. Das ist ganz wichtig. Und in meiner Heimat gibt es das immer so in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir waren ja mal in Mecklenburg-Vorpommern essen und da habe ich mir das bestellt. Und ich habe gesagt, da ist 100% eine Gewürzgurke geschnitten wie ein Oktopus drauf. Du hast gesagt, nee, glaube ich nicht. Leider haben wir nicht um Geld gewettet, weil ich hätte gewonnen. Ich hätte Millionär werden können. Aber das ist mein Lieblingsgericht. Aber schön ölig gebratene Bratkartoffeln.
Naja,
das ist ganz wichtig.
Du hättest gewonnen. Also du könntest auch ab und zu mal gewinnen, aber moralisch bin ich immer der Sieger. mein lieblingschinesisches Gericht ist, also als Nordchinese in Deutschland, man kriegt zwar immer so Essen in chinesisches Restaurant, aber was mir fehlt, ist einfach so sehr alltägliche nordchinesische Essen, so wie Laobing oder Mantou, also gedämpftes chinesisches Brötchen, total geschmacklos, total Mais und dann chinesische Pfannkuchen. Und ich finde auch ganz interessant, weil ich habe einmal mit meinem besten Kumpel gesprochen, der ist Südchinese. Und habe ihm empfohlen, ich meine, du musst mal Chaobing probieren, das hatte nie davon gehört, dass es so eine, einfach so eine chinesische Pfannkuchen, geschnitten in Streifen und nochmal gebraten wie eine Nudelpfanne. Das vermisse ich wirklich. Also wenn ich jeden Tag sowas essen könnte, das wird langsam sehr eklig. Aber in Deutschland, das kriege ich einfach nicht. Und wenn ihr unseren Reisebericht gehört habt, könnt ihr schon schätzen, Gurkensalat.
Ja, stimmt.
Knackige chinesische Gurken mit noch kleinen gelben Blümchen drauf und Stiche. Also die Gurken sind so frisch, dass die Stiche noch alle drauf sind. Natürlich nicht, wenn du isst. Dein Mund soll nicht bluten. Ich meine einfach vom Markt, die Gurken sind sehr frisch.
Wir haben auch mal eine Folge gemacht, das ist noch, da waren wir noch 20 Jahre jünger. China auf der Zunge, verlinken wir euch auch mal. Wir bleiben beim Essen. Se Yu hat in der letzten Folge schon uns Yunnan empfohlen und jetzt sagt sie, Yunnan hat eine ganz besondere Esskultur, Blumen, Pilze, Kräuter, Insekten etc. Kennst du dich mit der Kulinarik in Yunnan aus?
Ich kenne das schon ziemlich früh, weil als ich frisch in der Uni war, in China, da war ein bisschen was zwischen mir und einer Mitschülerin aus der Schule. Und sie hat in Yunnan studiert. Sie hat mir so Xianhuabing geschickt per Post. Das ist so Blumenkuchen. Also so eine gefüllte Küchlein-Füllung ist Blumen. Fand ich okay. Also süßes ist nicht so meins.
Da macht sich jemand eine Freude. Ja, ist okay. Das ist auch typisch chinesisch, immer dieses Buzor, nicht schlecht. Und das ist schon die höchste Form des Lobes.
Ja, von mir in deine Richtung, ja. Sollst du als höchsten Lob annehmen. Na? Aber ich kann auch positive Feedback geben. Du erlebst zwar selten, aber fähig bin ich ja schon.
Also hast du schon mal Yunnan-Essen gegessen?
Richtig, eigentlich du auch schon. Als wir letztes Mal in China waren, unsere erste Mahlzeit in Peking.
Das war ja so thematisch, ne? Das war ja richtig, sah aus wie die Region.
Richtig. Ich glaube, manche Chinesen kennen das. Das heißt Huoshaoyun. Das ist so eine diese regionale.
Das war Küche. Das mit dieser vasenförmigen Topf, oder?
Ja.
Ja. Also fand ich super lecker. Das hatte für mich aus meiner Perspektive sowas Hawaiianisches. Da waren viele Blumen in der Deko und ich glaube, die Leute hatten auch Blumenshirts an.
Es gab doch auch diese Reisnudelsalat, was dir ganz gut geschmeckt hat. So ein bisschen süß-sauer, aber nicht mit Zucker, sondern mit Früchten, also Zitrone und
genau,
sowas.
Genau. Also war super lecker. Dann wusste ich, da habe ich doch schon Yunnan-Essen gegessen.
Genau, Insekten und sowas würde ich auch gerne probieren. Als nordchinesischer Kind habe ich schon erzählt, auf dem Dorf haben wir Zikaden gefangen und gegessen. Deswegen, ich bin offen für sowas, obwohl ich schon zumindest in 15 Jahren keine Insekten mehr gegessen, weil wir nicht mehr so arm sind. Aber Pilze ist ein großes Ding aus dieser Region. Weil es gibt so eine Spruch aus dieser Region. Hong san san, bai gan gan, chi le yi qi tang ban ban. Rote Schirmchen, weiße Stiel. Und nach dem Essen liegt man gemeinsam im Sarg. Schon mit Halluzination Umfeld.
Oje.
Ja, aber Pilze isst man dort sehr viel.
So, dann kommt jetzt eine sehr knifflige Frage, weil du sehr diplomatisch sein musst. Du als Nordchinese hast ja in den letzten 6 Jahren sehr oft abfällig gegenüber Südchinesen gesprochen. Hier ist die Frage von Laura. Warum bauen sich Südchinesen eigentlich nicht selbst eine Heizung ein? Wir haben ja mal drüber gesprochen, dass in Südchina keine Heizung sind und man sieht oft auf Fotos, wenn die Leute zu Hause sind, haben sie dicke Jacken, wenn sie in der Schule sind, haben sie dicke Jacken an. Das liegt daran, dass keine Heizung verbaut ist.
Es gibt historische Gründe, ich klinge schon wie ein Politiker, also es gibt historische Gründe, dass damals China noch kaum Ressourcen hatte. Das heißt, so vielleicht in den 50er, konnte China nicht für das ganze Land Infrastruktur ausbauen. Na, deswegen hat man mit Nordchina angefangen und man hat wohl eine Regel festgelegt, wenn das im Winter rund 5 Grad ist, dann ist man berechtigt für eine Heizung. Man hat einfach diese Grenze zwischen Nord- und Südchina, also Qinling Huaihe, als Grenze festgelegt. Daher gab es keine Heizung in Südchina und die nutzen dann Heizgeräte, zum Beispiel Xiao Taiyang, kleine Sonne, ne, haben die sowas, Heizstrahle zu Hause, haben die immer benutzt. Und dann mittlerweile nutzt man Klimaanlage, ne, was durch Strom wahrscheinlich relativ teuer ist. Es gibt auch wirtschaftliche Gründe, warum man das nicht baut, weil in Nordchina, du könntest ja 5 Monate pro Jahr heizen und in Südchina vielleicht nicht so lange, dann für die Firmen ist das nicht so ganz wirtschaftlich, kann ich mir vorstellen. Aber ehrlich, die neue Wohnungen in Südchina, die Leute bauen schon Selbstheizung ein. Bloß die bauen das unterschiedlich, weil in Nordchina, das ist immer zentral geheizt. Wir haben immer Wasserheizung. Aber wir haben selber keine Möglichkeit, diese Heizstufe einzustellen. Man konnte das nicht runterstellen. Will man auch nicht, weil diese chinesische Mentalität, wir zahlen alle gleich für die Heizung. Und wenn bei mir zu Hause sehr warm ist, habe ich gewonnen. Weißt du, dann macht man lieber das Fenster auf, aber versucht nicht Hausverwaltung zu sagen, stell das runter.
Okay, also weil, lieber alle schwitzen.
Ja, weil die Idee ist, wenn du deine Hausverwaltung sagst, das ist mir zu heiß, dann wissen die, oh, ich darf weniger heizen, dann wird das immer weniger, bis jemand du komplett frierst. Viele Leute denken so. Also in Südchina jetzt, man baut auch schon Heizung ein, wenn die neue Wohnung haben. Und zwar, ich habe gelesen, die haben sogar Möglichkeit zu Hause das runterzustellen. Aber für die alte Wohnung, das lohnt sich einfach nicht, weil die Infrastruktur nicht da war. Anfang des Jahres war ich mit meiner Familie in Shanghai und wir waren in einer ziemlich alten Wohnung, ganz, ganz schön. Aber es gab keine Heizung. Da habe ich zum ersten Mal sowas erlebt. Diesmal in dieser Ferienwohnung durfte ich dieses Erlebnis machen, wie die Südchinesen sich fühlen.
Sehr gut. Du hast jetzt auch mehr Empathie und Verständnis für Südchinesen.
Das nicht, aber...
Okay. Trotzdem sehr diplomatische Antwort. Jetzt kommen wir zu einer philosophischen Frage. Welche Werte würdet ihr als zentral in chinesischer Kultur und Mentalität bezeichnen? Ich finde ja, dass Chinesinnen und Chinesen wirklich gute Geschäftsleute sind. Und dieser Wert zu steigern, zu vermehren, den finde ich dort sehr präsent, weil das, und ansonsten der größte Kontrast aus meiner Sicht zwischen Deutschland und Europa und auch China ist, du hast hier in Deutschland einen Individualismus und da einen Kollektivismus. Also dort versuchst du nicht groß herauszustechen, sondern du bist einer von vielen und hier ist es ja eher umgekehrt. Das ist so, könnte aber auch eher was sein, was jetzt so nach und nach aufweicht.
Aus meiner eigenen Erfahrung, ich finde, ich bin in so einer chinesischen Kultur aufgewachsen, wo die Gruppe viel, viel mehr Gewicht als Einzelmensch hat. Das heißt, du bist immer ein Teil einer Gruppe, sei in der Klasse, in der Gesellschaft, in der Familie. Deswegen ist deine eigene Meinung, dein eigenes Gefühl häufig nicht so wichtig. Die Dinge haben immer Vorränge, die von der Gruppe festgelegt wurden. So, was für Jobs sind die besten Jobs? Na, was soll man im Leben erreichen? Das ist so wie, was du gesagt hast, man hat Geschäftsidee. Das gehört dazu, so dieser Zentralwert ist Erfolg. Für uns, die normale Leute, die in die Schule gehen, in die Uni gehen, das ist immer eine gute Note in der Schule, gute Jobs, wenn du arbeitest. Du sollst Ambition haben, du musst fleißig sein. In deiner Funktion musst du gut funktionieren und deine eigenen Gefühle hat im Vergleich dazu keinen Vorrang. Und ich finde, dieser so Erfolg geht vor, ist eigentlich ein gutes Bild von den letzten 20, 30 Jahren in China, weil die Wirtschaft hat sich immer weiterentwickelt, du hast immer eine Perspektive, du gehst davon aus, es wird immer besser und du musst persönlich dann auch besser werden. Und du hast auch gesagt, in Deutschland, in Europa, das ist eher mehr individuell, du darfst immer deine eigene Stimme äußern, deine Meinung. Und ich finde, das ist eine Phase, die wir teilweise übersprungen haben, aber jetzt langsam nachholen. Ich merke bei mir und meine Freunde in meinem Freundeskreis, in der Jugend in Deutschland, man testet, probiert, was für ein Mensch ich bin, was für ein Mensch ich werden will. Das haben wir gar nicht gehabt oder durften wir nicht haben, weil wir zuerst funktionieren mussten. Und heutzutage, ich glaube, wir arbeiten alle diese Thema auf. Also, was will ich? wie fühle ich mich? Also das ist dann mehr so eine Selbstcare. Selbst bei meinen Eltern, ich merke auch, für die, das war, als die jung waren, eher hart arbeiten, ne, was schaffen, Wohlstand bauen, und jetzt haben die alles erreicht, und ich merke bei denen auch, dass die eher dann auf was Zwischenmenschliche achten. Nicht mehr wie als wir Kinder waren, fordern, 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 bei anderen, auch bei mir selbst. Jetzt ist eher so, ich möchte, dass meine Familie gut geht, und bei mir ist so, ich möchte, dass ich mich wohlfühle. Also ich finde, da merkt man schon eine Veränderung. Natürlich aus meiner eigenen Perspektive.
Ja. Ja, danke, dass du uns da so mitnimmst, und danke, Saskia, für die Frage. Ich schließe mal gleich die Frage von Lutz mit an. Gibt es eigentlich noch so starke Rollenbilder in China? Also ein Mann muss und eine Frau muss? Ist das heutzutage noch so oder löst sich das auch gerade auf?
Ja, weil der hat gefragt, gilt das traditionelle Familienbild immer noch? Und ich finde, das ist dann nicht nur traditionelle Familienbild, sondern generell in der Gesellschaft. Man hat irgendwie so eine Rolle. In deiner Familie, du hast eine Rolle. In der Gesellschaft, du hast eine Rolle. Du hast auf der Arbeit eine Rolle. Und man geht deswegen entsprechend diese Rollen und Hierarchie miteinander um. Und vielleicht das Gefühl hat Lutz auch, weil der meinte, das scheint alles dort sehr kalt in der Gesellschaft. Da gibt es auch ein bisschen so ein Rollenbild. Na, so wie dein Lehrer, dein Chef steht in der Hierarchie über dir. Und du hörst auf die, du verhältst dich auch sehr respektvoll. Und nicht nur diese Hierarchie, sondern auch generell so zum Beispiel Alter. Ich habe auch einen guten Kumpel, der hat Deutschland nach 10 Jahren verlassen. Wir haben auch darüber gesprochen, jetzt in einer chinesischen Firma zu arbeiten. Wenn die Leute ihn kennenlernen, der ist ein bisschen älter als die meisten. Und die rufen ihn auch nicht nach seinem Namen, ne, sondern Ge, ne, mit Nachnamen. Na, das ist ältere Bruder. Du würdest auf Arbeit niemand so ältere Bruder nennen.
Das stimmt, genau. Also sehr komplexes Thema. Deswegen danke, dass du da das mal so eingeordnet hast. Zum Thema Kultur und Rollenverständnis gibt es die Frage von Andreas. Stimmt es eigentlich, dass chinesische Gäste sehr selbstverständlich lange Besuche ankündigen und erwarten, dass man Zeit hat und vielleicht sogar, dass die sogar bei einem wohnen können? Hast du das auch so wahrgenommen? Wie oft haben sich schon Leute selber bei dir eingeladen?
Nicht so viel, als ich mich selber eingeladen habe bei den anderen. ja, aber ich würde schon sagen, es stimmt. Ich habe das Gefühl, man fragt vorher, also hey, September würde ich nach Deutschland kommen, dich besuchen, hättest du Zeit? Aber da erwartet man eher kein Nein, weil ich finde, das ist eine Geste. Dass ich dich besuche, ist meine Geste und du sollst das mit Dankbarkeit annehmen. Deswegen, ich erwarte von dir, dass du Zeitfenster freiräumst, dass du Programme planst, damit wir uns beschäftigen können.
Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht, wie bin ich ein guter Gast? Das verlinken wir dann auch nochmal in der Beschreibung. Da erfährst du dann noch mehr, was man beachten muss, wenn man selber Gast ist oder Gastgeber. Noch eine andere Frage von Lutz. Warum tanzen in Yunnan abends so viele Menschen öffentlich zusammen? Ist das organisiert oder spontan? So, dabei jetzt spannend zu wissen, sind das die alten Tanten, die zu Technomusik in fast jedem Park, in fast jeder chinesischen Stadt zusammen Choreografien üben oder Sport machen? Oder ist das eine andere Gruppe von Menschen? Weil das habe ich beobachtet, egal in welche chinesische Stadt man kommt. Es gibt die alten Tanten, die zusammen tanzen.
Das stimmt, aber ich würde sagen, das ist ja nicht nur Technomusik. Ne? Es ist ja sehr vielfältig. Es gibt Cha-Cha, Walz, traditionelle Tanz, Hip-Hop. Ich glaube, als wir in Shenzhen waren, wir waren bei dieser Ancient Town und da war auch eine Gruppe. Es gibt immer eine Gruppenführer, Führerin, ne? Und diese Führerin war wirklich sehr, it's diese sehr Hip-Hop-Tanz. Die Leute in der Gruppe natürlich nicht so, weil am Ende das geht um Spaß haben, ein bisschen Sport machen. Das ist gefördert von dem Land, also weil das ist eigentlich ein kulturelles Ding, ne? Und das tut auch gut, dass die Gesellschaft sportlicher wird, deswegen die Regierung findet sowas gut und fördert sowas, aber das ist nicht organisiert, sondern eher so zu spontan, also es gibt vielleicht 1-2 Leute, die sagen, lass mal tanzen, ich bringe einen Lautsprecher mit und dann kommen immer Leute dazu, und wenn du das siehst, kannst du auch dazu kommen. Ich war auch einmal dort mit einer französischen Freundin und sie hat auch gesagt, hey, lass uns einfach dazukommen. Und dann hat sie mitgetanzt und ich stand ganz doof da, weil ich nicht mittanzen wollte. Na, aber das ist eigentlich eine offene Gruppe. Man kann einfach mittanzen. Und diese Community in China, habe ich gelesen, ist fast 100 Millionen Leute. Das ist ein sehr großes Community.
Wow. Dann von Judith die Frage, gibt es sowas wie Faust von Goethe in China? Also wie wird die Kultur dort geprägt? Du hast ja mal erzählt, es gibt die vier klassischen Romane. Das ist eigentlich vergleichbar, oder?
Würde ich sagen. Diese vier klassischen Romane, Xi Yu Ji, Hong Lou Meng, San Guo Yan Yi, Shi Hu Zhuan. Ich glaube, die meisten Leute kennen wahrscheinlich Reise nach West, ne, das ist eins davon. Ja, das hat unsere Kultur sehr geprägt, aber wenn wir sagen, was prägt diese Kultur so sehr in China und in Asien generell oder Ostasien generell, das ist dann Konfuzianismus. Ne, wir sind alle sozusagen geprägt von dieser Kultur, die durch Konfuzius so groß geworden ist. Dann gibt's Dinge wie Faust. Das wären nicht diese vier klassische Romane, sondern eher vielleicht Lun Yu. Ne? Das ist ja das Buch von Konfuzius, was Konfuzius damals immer gesagt hat. Und dann gibt's natürlich Meng Zi. Das ist auch jemand, der eine sehr große Philosophe von Konfuzianismus. Natürlich gibt es noch andere Dinge, nicht wie Konfuzianismus, sondern Daoismus, also Laozi, Zhuangzi. Aber das liest ja nicht jeder. Ich würde sagen, auch nicht jeder Deutsche liest Faust, oder?
Nee, nicht mehr. Nee. Dann wird es jetzt persönlich. Wir haben ein paar Fragen zu uns beiden gekriegt. Und die erste Frage ist von Laura. Könnt ihr mal sagen, was so eure berufliche Situation ist? Also was wir beruflich machen und warum wir in Deutschland arbeiten und nicht in China?
Ich glaube, ich mache noch dasselbe wie in Podcast Folge 1. Wir haben auch ein bisschen darüber erzählt. Ne? Das hat sich nicht viel verändert. Ich bin
noch Frührentner.
Ich arbeite im Bereich Telekommunikation und mache dort so technische Projektmanagement. Warum ich nicht in China arbeite? Ich habe in Deutschland auch schon bei einer chinesischen Firma gearbeitet, ne? Das ist ja Huawei. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen Einblick in Arbeitskultur in chinesische Firma und ich habe mich nicht dafür entschieden, weil mir doch so Work-Life-Balance sehr wichtig ist und deswegen bin ich mit dem Leben in Deutschland zufrieden.
Ich bin im Bereich Wirtschaftsförderung, mache da Kommunikation und Marketing und beschäftige mich auch viel mit künstlicher Intelligenz. Und wir hatten ja mal überlegt, ob wir 2020 so drum nach China ziehen. Allerdings kam dann Corona und meine Sprachkenntnisse sind nicht gut genug. Und dann hatten wir das Glück, dass du einfach in Deutschland bleiben konntest und hier einen Job gefunden hast. Und ich weiß alles zu schätzen, was man hier so in Deutschland hat und weiß zu schätzen, was ich dann im Urlaub in China habe. Das ist eigentlich so für mich die perfekte Mischung. Dann gibt es noch eine Frage. Welche Hürden habt ihr als interkulturelles Paar? Wie meistert ihr diese Situation? Und da hatten wir ja auch von einem anderen Hörer die Frage bekommen, der so ein bisschen von sich geschildert hat. Und ja, als interkulturelles Paar, ich finde, ich habe in der Zeit super viel gelernt, die Perspektive mal zu wechseln. Also ich habe das eben schon mal angedeutet, in Deutschland geht es sehr viel darum, bin ich glücklich mit dem, was ich mache? Bin ich glücklich, so wie das ist? Dann müssen meine Eltern da erstmal, die sind mir egal, was die für mich wollen, das geht ja erstmal um mich. So.
Genau, also ich würde sagen, so ein bisschen Hürde, wie du gesagt hast, diese Perspektive zu wechseln. Du hast dir auch viel Mühe gemacht und ich merke doch schon, dass dieser kulturelle Unterschied, dass du irgendwie gutes Verständnis dafür bekommen hast oder zumindest Respekt oder Akzeptanz. Und ich finde, das muss ja kein interkulturelles Paar sein, aber generell so in der Partnerschaft diese Akzeptanz ist einfach sehr wichtig. Also es muss nicht aus zwei Kulturen kommen, aber man ist einfach unterschiedlich. Das muss akzeptiert werden.
Genauso, was du schon sagst, das passiert ja auch innerhalb eines Landes. Also ich als Norddeutscher lebe jetzt hier im Rheinland. Das ist schon eine kulturelle Herausforderung in manchen Teilen für mich, gerade Karneval, was mir nicht in der DNA liegt. Da treffen ja schon Kulturen aufeinander, aber wenn man nicht dieselbe Muttersprache hat, wird es dann nochmal komplexer einfach. Wir haben ja mal 2 Folgen zu LGBTQ+-Leben und Dating in China gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie wir das wahrnehmen und unsere Erfahrungen sind über das Leben und Dating für die asiatische queere Community hier in Deutschland, ob wir da Erfahrungen oder Einblicke haben.
Wir sind ein Teil des Community, aber wir sind selber nicht so Experte, weil wir keine Forschung machen. Deswegen kann man nur aus eigener Erfahrung sagen, und ich als asiatischer Nerd bin oder war auch eher nicht wirklich aktiv in dieser Community. Aber wie meine Wahrnehmung ist, man hat hier gewisse Freiheit wegen dieser Entfernung von der Familie. Und man kann oder darf hier so irgendwie ein normal erscheinendes Leben zu haben, ne? Aber trotzdem, man spürt diese Verlinkung zu einer Familie. Das heißt, dieser Stress, das kann man nicht ignorieren. Also kann man schon tun, aber das löst ja kein Problem. Und wegen des Lebens in dieser Community hier, das kann man so ein bisschen sehen wie ein interkulturelles Paar. So kommt darauf an, was man hier sucht. Und wenn man Liebe sucht, dann das ist wirklich so, wenn man in eine Beziehung gehen will mit einer Person aus einer anderen Kultur, da gibt es schon viel Hürde, na, wie die Frage, die wir beantwortet haben. Und die Menschen ticken auch einfach sehr anders. Man sagt ja, die Chinesen, Asiaten sind sehr höflich, aber in bestimmten Dingen, wir sind doch sehr direkt und sogar unhöflich. Und man fordert auch viele Dinge ganz früh. Na, so wie, ich glaube, als Chinesen kennt man das. Man sagt häufig, wenn man in eine Beziehung gehen will, das heißt, dass wir in eine Beziehung gehen, die Voraussetzung ist, dass wir heiraten wollen. Das heißt, ich sage dir, ich will heiraten. Wenn du sagst, du kannst dir sowas nicht vorstellen, dann verschwindet nicht meine Zeit. Also so in diesem Bereich, wir sind schon sehr direkt. Und vielleicht, das ist ja, was Lutz gesagt hat, ein bisschen kaltherzig, weil ich fordere ganz klar, was ich will. Und wenn du sagst, das passt nicht, dann lass uns das beenden. Also so wie meine Cousine, als sie ihren Mann kennengelernt hat, hat sie auch ganz am Anfang gesagt, mir ist am wichtigsten, wenn wir heiraten, ich verwalte das Geld. Also du forderst ganz früh, du forderst das sehr direkt. Wir haben auch solche Fragen bekommen, so wenn man mit einer chinesischen Frau zusammen ist, als Mann muss man immer zahlen, ist das so, ist das normal? Ich kann nicht für alle sagen, ne? Das ist nicht immer so, aber es gibt kulturelle Grund dafür und das manchmal scheint das tatsächlich ein bisschen kaltherzig.
Vielleicht ja auch eine klare Rahmensetzung, wenn du mich möchtest, das ist der Rahmen dafür.
Richtig, also manchmal man macht das, man sagt klar eine Forderung, aber als man aus einer anderen Kultur ist, dann versteht man diese unausgesprochene Regel nicht. Das heißt, du zahlst alles, du machst das finanziell, aber ich revanchiere mich anders. Zum Beispiel die Frau, ihr traditionelle, sind wir wieder bei traditionelles Rollenbild. Als Frauen, die Frauen kümmern sich um die Familie, die Frauen Opfer ihrer Karriere und deswegen für sie ist es fair, wenn sie finanziell irgendwie Vorteil bekommen. Zum Beispiel, ich gebe kein Geld aus, du zahlst. Aber ich kümmere mich um die Kinder, während du Vollzeit arbeitest. Man muss irgendwie auch ein faires Miteinander finden.
Wir verlinken euch auch nochmal die LGBTQ+-Folgen und auch die Folge Dating in China. Darüber haben wir auch schon mal was gemacht, wie eigentlich Chinesinnen und Chinesen daten und worauf es da so ankommt. Kommen wir zum Schluss zu der spannenden Frage, die uns viele gestellt haben. Warum machen wir eine Pause?
Ich würde so vielleicht diplomatisch sagen, weil wir in einer Lebensphase sind, in einer anderen Lebensphase sind, wo wir vielleicht andere Priorität im Leben haben. Was ich selber merke, ist, es fällt mir schwer, so Zeit für unser Podcast zu finden. Weil wenn wir was machen, wollen wir auch mit dem besten Gewissen machen. Und ich merke schon, dass einmal pro Monat eine Podcast-Folge zu produzieren, das fordert viel.
Genau, wir machen das ja jetzt seit 2019 und haben ja fast 80 Folgen produziert. Das ist ja unser Hobby. Wir sind ja keine Influencer oder so. Wir machen das immer am Wochenende, setzen wir uns hin, nehmen das auf. Du schneidest, ich mache die Texte dafür, obwohl Schneiden halt der größere Aufwand ist. Und wir machen das total gerne einfach. Und deswegen sagen wir, wir machen jetzt einfach den Übergang. Das waren die ersten 6 Jahre, waren sehr schön von diesem Podcast. glaube, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, hey, jetzt brennt's wieder, wir müssen wieder vors Mikrofon und diese Podcast-Folge oder Podcast-Folgen wieder aufnehmen. Deswegen ist das jetzt erstmal eine Pause, nicht das Ende vom Süß-Sauer-China-Podcast. Was ich halt einfach sehr schön fand, ist, dass wir uns einfach als Paar auch einmal im Monat Zeit nehmen, eine Stunde ungefähr, wie wir den Podcast aufnehmen und miteinander reden über unsere Vergangenheit. Und ich habe in den 6 Jahren super viel über dich gelernt, über deine Kindheit, Schulzeit, Unizeit, all das, was auch du in China erlebt hast und wie du China siehst, viel über China auch gelernt und die Kultur. Und das ist ja Qualitätszeit, das ist ja ein Privileg, das dann auch noch in einem Podcast zu machen, wo andere sagen, super interessant. Und deswegen fand ich die letzten 6 Jahre da sehr, sehr bereichernd. Und wir werden die Gespräche ja weiter haben, nur erstmal nicht vor dem Mikrofon. Und dann irgendwann kommen wir wieder, vielleicht in 6 Monaten, vielleicht in 12 Monaten, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Aber ich denke, dass wir irgendwann den Podcast wieder aufgreifen werden, weil es noch ganz, ganz viele Sachen über China zu erzählen gibt.
Genau, und du hast gesagt, vielleicht irgendwann machen wir wieder unsere Podcast, ne? Wenn wir wieder so, wenn das bei uns unter den Nägeln brennt. Weil ich merke zum Beispiel, ich lebe seit mehr als 10 Jahren in Deutschland und meine Erfahrung, meine Berührung mit chinesischer Kultur ist wirklich limitiert. Also ich konsumiere noch super viele chinesische Medien, fast ausschließlich. Aber ich bin nur einmal pro Jahr in China. Ja, ich folge das Internet, aber manchmal, ich finde, ich bin nicht mehr berechtigt, von China zu erzählen, weil meine Erfahrung beschränkt ist. Und manchmal merke ich selber, wenn wir eine Folge machen, dann denke ich, oh, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Oder das kann sein, dass ich schon in einer anderen Folge das gesprochen habe und das ist mir selber unangenehm. Deswegen, ich bin auch super dankbar, wenn Leute uns schreiben und sagen, hey, ich habe alle Folgen gehört und ich finde es sehr interessant und dann denke ich, wow, danke, dass du die alte Geschichte von mir hörst und teilweise mehrere Mal wiederholt. Ich bin dankbar und ich hoffe, wenn wir nochmal so vielleicht sagen, wir machen 1-2 Folgen, das ist vielleicht, dass wir noch ein bisschen Inspiration getankt haben. Wir haben einen Urlaub in China gemacht, wir sind ein bisschen dort und gibt es Dinge, die wir denken, oh, das müssen wir mal erzählen, dann machen wir das sehr gern.
Genau, wir werden noch über die nächste Zeit in unserer Pause Inspiration tanken, damit wir wieder mit vielen neuen Einblicken und Themen hier zurückkommen in den Podcast. Ihr findet uns aber auch weiterhin auf Instagram, nämlich China-Podcast. Da werden wir ab und an sicherlich auch mal was posten. Schreibt uns da gerne oder auch über die E-Mail-Adresse chinapodcast@gmx.de. Wir haben uns mega gefreut über all die Nachrichten, die jetzt gekommen sind aufgrund unseres Aufrufs und waren wirklich berührt, dass ihr unseren Podcast so lange hört, dass ihr auch unseren Podcast weiterempfehlt. Uns hat eine Lehrerin geschrieben, die das ihren Schülerinnen und Schülern empfiehlt und für uns eine große Wertschätzung, weil wir setzen uns hier in diesen Raum rein und sprechen dann miteinander und zuletzt war es so, dass im Monat 3000 Leute im Schnitt unseren Podcast gehört haben und wenn ich mir das vorstelle, wir sind hier in irgendeiner Halle und da kommen jeden Monat 3000 Leute vorbei, um uns anzuhören, finde ich das völlig verrückt und total schön. Deswegen, es war eine wirklich schöne Zeit seit 2019. Ihr habt ganz viele Folgen, die ihr noch anhören könnt im Archiv. Und wir werden sicherlich irgendwann wiederkommen. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die zugehört haben in den letzten Jahren.
Auch von mir vielen Dank. Steffen kennt das. Also ich habe weniger als 5 Leute in meinem Freundeskreis erzählt, dass wir diese Podcasts machen. Teilweise mir ist unangenehm, wenn die Leute das hören, weil ich denke, oh, ich erzähle nur von mir selbst und das ist mir unangenehm. Aber dass monatlich 3000 Leute unseren Podcast hören, auch wirklich ein sehr wichtiger privater Teil von mir, von meiner Kultur, von meinem Leben, von unserem Leben. Ja, danke, dass ihr die Zeit genommen habt. Ihr kennt mich wahrscheinlich viel besser als viele Leute in meinem Leben. Danke.
Wenn ihr mal in China seid und was Spannendes gesehen habt, schreibt uns immer gerne. Wir sind gespannt auch auf eure Fotos. Und an dieser Stelle sagen wir zum vorerst letzten Mal, ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.